Guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die Einladung heute an diesem großen und, ja, man kann sagen, einem der größten christlichen Feiertage heute hier zu sein. Ich glaube, es war eine Umfrage bei uns in der Zeitung, welches der größte christliche Feiertag war. Und da waren die Leute sich nicht einig, ist das jetzt Weihnachten oder Ostern, Karfreitag oder Pfingsten oder so. Ich glaube, die Mehrheit sagte Weihnachten. Und ich denke mir, also ohne Weihnachten gäbe es keinen Karfreitag und Ostern. Aber ohne Karfreitag und Ostern hätten wir überhaupt keine Hoffnung. Von daher, ich mag die gar nicht so gegeneinander ausspielen. Wir sind froh, dass wir bei uns hier im Land, eben wurde schon für die verfolgten Christen gebetet, dass wir bei uns im Land Karfreitag feiern dürfen. In 2 Tagen dürfen wir Ostern feiern und das ist ein großer Segen. Vielen Dank, Ulla, für die vielen Bibelverse, die so wunderbar passen für diesen Tag und auch als Unterstützung für die Predigt. Auch das ist ein Segen. Ja, während der Karfreitag, und wir haben da auch von gesungen und gehört, während der Karfreitag ein großer und gewaltiger Ausdruck der Liebe Gottes ist, kommt da auch am Karfreitag die andere Seite zu. Und auch davon haben wir gesungen. Und ich habe die Lieder genossen, die wir für Jesus gesungen haben. Denn alles, was wir über Karfreitag lesen und hören, und wir haben eben die tollen Worte gehört aus Jesaja 53, ob Altes Testament oder Neues Testament, wenn wir uns in der Bibel mit dem Karfreitag beschäftigen, dann ist da immer Schmerz mit verbunden. Da ist immer Tod mit verbunden. Da ist der Gedanke der Strafe mit verbunden. Das ist Karfreitag. Und ich denke, wir dürfen und wir müssen uns nicht scheuen, die Tragik des Karfreitags nicht zu verdrängen. Heute ist nicht Ostern oder heute feiern wir nicht Ostern, sondern heute gedenken wir an das, was an Karfreitag geschehen ist. Natürlich, wir alle wissen um die unbegreiflich große Liebe unseres Herrn, unseres Gottes. Aber das neutralisiert nicht, das streicht nicht durch die Heiligkeit, den gerechten, harten und heiligen Zorn unseres Gottes. Pastor Rick ist Pastor einer Gemeinde in den USA. Und er ist in Gedanken zurückgegangen, vielleicht am Karfreitagmorgen, ich weiß es nicht, zurückgegangen nach Golgatha. Wir haben gerade im Lied gesungen. Das ist eine meiner Lieblingszeilen in diesen Karfreitagslieder. Voll Bewunderung, oder? Bitte? Voll Bewunderung sehe ich mich dort bei den Spöttern stehen. Das ist schon eine kräftige Aussage, die man da singt. Und dieser Pastor Rick ist zurückgegangen nach Golgatha, zum Kreuz, zur Sünde und zu deiner und meiner Sünde, die jetzt auf Jesus liegt. Und dann hat er sich seine Gedanken, die ihm so kamen, notiert. Und diese Gedanken, die möchte ich jetzt mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob wir ein Bild haben dazu, das könnte man während dieser Gedankennotizen an die Wand werfen. Jesus hängt am Kreuz. Dann wundert er sich über einen unangenehmen Geruch. Es ist nicht der Gestank offener Wunden, es ist etwas anderes. Und er wird immer stärker. Jesus sieht hinauf zu seinem Vater. Sein Vater erwidert den Blick, aber Jesus erkennt diese Augen nicht wieder. Sie erschüttern die unsichtbare Welt mit Feuer und verdunkeln den sichtbaren Himmel. Und Jesus fühlt sich dreckig. Er hängt zwischen Erde und Himmel, an seinem Äußeren beschmutzt mit menschlichen Sekreten und jetzt an seinem Inneren beschmutzt mit menschlicher Verdorbenheit. Der Vater sagt: Menschensohn, warum hast du gegen mich gesündigt und meine große Herrlichkeit mit Hohn überhäuft? Du bist dir selbst genug und selbstgerecht, ganz beschäftigt mit dir selbst und aufgeblasen und voll eigennütziger Ambitionen. Du beraubst mich meiner Herrlichkeit und verehrst, was in dir ist, anstatt von dir weg auf den einen zu sehen, der dich geschaffen hat. Du bist habgierig, faul, ein gefräßiger Ehrabschneider und eine Drahtstande. Du bist ein lügender, eingebildeter, undankbarer, gewissenloser Ehebrecher. Du praktizierst sexuelle Unzucht, machst Pornografie und füllst deinen Kopf mit vulgären Dingen. Du tauschst meine Wahrheit gegen eine Lüge ein und verehrst das Geschaffene anstatt den Schöpfer. Und so wirst du deinen bösen Leidenschaften überlassen, unanständig gekleidet, lüstern nach dem, was verboten ist. Mit ganzem Herzen liebst du das perverse Vergnügen. Du hassest deinen Bruder und ermordest ihn mit den Patronen deiner Wut. Schüsse aus deinem eigenen Herzen. Du bringst Babys um, wenn es dir gerade so passt. Du unterdrückst die Armen, handelst mit Sklaven und kümmerst dich nicht um die Bedürftigen. Du verfolgst meine Leute. Du liebst Geld und Ansehen und Ehre. Du kleidest dich in einen Mantel äußerlicher Frömmigkeit. Aber in dir steckt das Skelett eines toten Mannes. Du Heuchler, du bist lauwarm und lässt dich von der Welt leicht umgarnen. Du begehrst und kriegst es nicht, also tötest du. Jesus leidet am Kreuz. Mein Gott, mein Gott! Und der Vater fährt fort. Du bist erfüllt mit Neid, Tobsucht, Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Du machst andere für deine Sünden verantwortlich und bist dir zu stolz, um es überhaupt Sünde zu nennen. Du lässt dir nie Zeit, bevor du redest. Und du hast eine messerscharfe Zunge, die mit ihrer Kritik und sündigem Richten peitscht und schneidet. Deine Worte gewähren keine Gnade. Stattdessen ist dein Mund eine Quelle von Verurteilung und Schuld und obszönem Gerede. Du bist ein falscher Prophet, der Menschen verführt. Du verunehrst deine Eltern. Du hast keine Selbstbeherrschung. Du bist ein Betrüger, der zu Teilungen und Spaltungen anstiftet. Du bist ein Trinker und ein Dieb. Du bist ein ängstlicher Feigling. Du vertraust mir nicht. Du lästerst gegen mich. Du bist eine Ehefrau, die sich nicht unterordnet. Du bist ein fauler, unbeteiligter Ehemann. Du reichst die Scheidung ein und vernichtest das Gleichnis meiner Liebe zur Gemeinde. Du bist ein Zuhälter und Drogendealer. Du übst Hellseherei aus und betest Dämonen an. Die Liste deiner Sünden geht noch weiter und weiter und weiter. Und ich hasse diese Dinge in dir. Ich bin mit Ekel erfüllt. Die Empörung über deine Sünde verzehrt mich. Jetzt trinke meinen Kelch. Und Jesus tut es. Er trinkt. Stundenlang. Er trinkt jeden Tropfen der brühend heißen Flüssigkeit von Gottes Hass auf Sünde, vermischt mit seinem zur Weißglut gekochten Zorn auf diese Sünde. Das ist der Kelch des Vaters. Allumfassender Zorn aufgrund der Sünden jeder vergangenen, jetziger und zukünftigen Generation. Allumfassender Zorn auf den Mann fokussiert, der am Kreuz hängt. Der Vater kann seinen geliebten Sohn nicht mehr ansehen. Den Schatz seines Herzens, das Spiegelbild seiner selbst, er sieht weg. Jesus stützt sich nach oben und schreit zum Himmel: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren die Gedanken von Pastor Rick an diesem Karfreitagmorgen oder wann immer er es aufgeschrieben hat. Stellvertretung. Für die Theologen unter uns, der Hinweis: natürlich ist Jesus am Kreuz nicht selbst zum Sünder geworden. Jesus hat nie irgendeine Sünde getan. Und das machte ihn fähig, unsere Sünde auf sich zu nehmen und den Kelch des Zornes Gottes, des Vaters, zu trinken. Er wurde mit den Sünden beladen und bestraft, so als hätte er sie getan. In 2. Korinther 5, 21 schreibt der Apostel Paulus: Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich möchte noch mal beten. Treuer Herr, wir möchten dir danken für diesen Tag, den wir gemeinsam verbringen können, diesen Gottesdienst, den wir verbringen können, im Gedenken und in der Anbetung dessen, was du für uns getan hast. Herr, und gleichzeitig in der Beschämung dessen, was wir getan haben, was diesen Tag nötig machte. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen redest. Amen. Vor Jahren habe ich mal eine Suche durch die Bibel gemacht und all die Sünden aufgeschrieben mit Namen, die ich da gefunden habe. Natürlich habe ich nicht jede Bibelstelle gelesen, sondern bin zu den eher bekannten Texten gegangen, wo so eine ganze Liste Sünden aufgezählt werden. Bin also nicht durch alle 66 Bücher der Bibel gegangen. Und ich kam auf 78 Sünden, die ich dann aufgeschrieben habe. Und vieles in meiner Liste wird gar nicht erwähnt. Pornografie zum Beispiel oder Entführung oder Folter oder auch unsere Unterlassungssünden, die vergessen wir ja manchmal. Die Schrift sagt, wer Gutes weiß zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Auch unsere Unterlassungssünden brachten Jesus ans Kreuz. Ihr könnt das Bild gerne lassen, ihr könnt es aber jetzt auch ausmachen, wie ihr möchtet. Was für eine Sündenlast hat Jesus am Kreuz getragen? Was für eine Sündenlast? Das war die Last meiner ganzen Sünde. Und ich kann euch bekennen, ich muss euch bekennen, das wäre schon genug gewesen, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber es war nicht alles. Zur Last von all meiner Sünde kam die Last all deiner Sünde. Von deiner Kindheit bis heute. Die Last von uns allen, die wir hier im Raum sind. Von unserer Kindheit bis heute. Nicht genug damit. Die Last unserer ganzen Generation. Und mittlerweile haben wir über 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Diese 8 Milliarden Menschen, die Sünden, die auf sich geladen hat, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und damit nicht genug. In 1. Johannes 2, Vers 2 heißt es, und er, gemeint ist Jesus, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Vor uns hat es ja hunderte von Generationen gegeben. Und wenn der Herr nicht bald wiederkommt, wird es auch nach uns noch Generationen geben. Sondern auch für die Sünden der ganzen Welt. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der den Vers sich damit schon mal beschäftigt hat, froh ist, dass er den heute Morgen nicht erklären muss. Ist ein schwieriger Vers, der heilige Sohn Gottes, Jesus, heißt es hier, wird zur Sünde gemacht, also zu einem gerichtsreifen Zustand, zu einem Paket von Sünde. Und Menschen wie wir, die Gläubigen, wir werden zur Gerechtigkeit Gottes, zu einem Wesensmerkmal Gottes gemacht. Die Grundaussage von diesem Text, von diesem Vers, ist, wie ich finde, deutlich genug, um zu kommunizieren, was Gott uns durch Paulus sagen möchte. Nämlich, er möchte uns die schrecklichen Folgen der Sünde aufzeigen, was die nötig machten und was sie an Jesus bewirkt haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch die unbeschreiblich herrlichen Folgen dessen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und trotzdem klingt die Formulierung in unseren Ohren seltsam. Jesus wurde für uns zur Sünde, wir werden durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes. Und ich gehe mal fest davon aus, dass ich diesen Vers nicht zur Zufriedenheit aller heute Morgen erklären kann. Und das macht mir ehrlich gesagt nicht so sehr viel aus, denn es gab und gibt Theologen, die sind 10-mal so schlau wie ich. Und die können den Vers auch nicht verstehen. Die sehen ein Mysterium da drin. Hier ist einer dieser Theologen, der erklärt, in Vers 21 liegt eine große Tiefe, die sich all unseren schwachen Versuchen einer Erklärung widersetzt. Dass Gott ihn, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde machen sollte, dafür haben wir keine Erklärung. Wohl können wir darauf hinweisen, wie wir gerechtfertigt werden und wie Gerechtigkeit denen zugerechnet wird, die glauben. Aber wie wir in ihm Gerechtigkeit Gottes werden können, liegt jenseits unserer Fassungskraft. Und trotzdem erkennen wir in diesem Vers genug, um zu verstehen, Jesus nahm unser aller Schuld auf sich. Alles, was wir durch und durch waren, das wurde Jesus für uns. Dazu wurde er gemacht. Gott behandelte ihn, als hätte er unsere Sünden getan. Und andererseits behandelt Gott uns, die wir zu Jesus gehören, so, als hätten wir die gerechten Taten Jesu getan. Seine Gerechtigkeit uns zugerechnet. Ein Bibellehrer versteht es so, dass Paulus mit dieser dramatischen Formulierung den Leser verstehen lassen möchte, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er erklärt, dass Christus auf dreifache Art für uns zur Sünde wurde. Erstens behandelte Gott Jesus, als wäre er ein Sünder. Er goss seinen Zorn, den bitteren Kelch des Zornes Gottes, über Jesus, der die Schuld und Sünden aller Menschen trug. Gott behandelte ihn, als wäre er ein Sünder. Zweitens, Jesus Christus wurde zum vollkommenen und endgültigen Sühnopfer. Der Hebräerbrief sagt das so schön. Da ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Und vorher, ich habe mal eine Anfrage im Internet gestartet, wo ich nie eine Antwort zu bekommen habe. Es gibt ja Leute, die tüfteln gerne an Fragen rum. Wie viel Opfer wohl pro Jahr in Israel geopfert wurden? Die hatten ja Morgenopfer und Abendopfer und spezielle Opfer und alle möglichen Formen von Opfer. Wie viel Opfer wurden wohl im Jahr in Israel geopfert? Das waren Tausende. Tausende und Abertausende. Und mit Karfreitag, das war das letzte Opfer. Endgültig und gut für alle. Also das ist das Zweite. Jesus Christus wurde zum vollkommenen, endgültigen Sündopfer. Und drittens, Jesus wurde zum Ort der Sünde, an dem Gott die Sünde gerichtet hat, Golgatha. Deswegen reden wir vom Kreuz Und wir wissen natürlich alle, dass in dem Holz des Kreuzes keine Macht liegt. Die liegt in Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Aber wenn wir vom Kreuz reden oder vom Kreuz singen, dann singen wir von dem Ort, an dem Jesus für uns das Heil erkauft hat. Ein letzter Kommentator, der auf diese Verse in 2. Korinther 5 eingeht, der sagt, das Evangelium der Versöhnung mit all dem Mysteriösen und Wunderbaren, das es beinhaltet. So, genug Theologie und Erklärungsversuche zu diesem Vers. Die Grundaussage, die verstehen wir. Wir sehen zum einen unseren sündlosen, heiligen, gerechten, liebenden Jesus, der Mensch geworden ist, der zum Sühnopfer geworden ist für uns, der zum Ort des Gerichts geworden ist. Unsere Leiden, unsere Schmerzen, unsere Übertretungen, unsere Sünden, all das wurde auf ihn gelegt. Und dann fiel der Zorn des Vaters auf ihn und Jesus trank den Kelch des bitteren, des heiligen, des harten, des gerechten Zornes Gottes und er trank ihn stundenlang. Und dann gibt es ein weiteres Mysterium, zumindest für mich ist das noch ein Mysterium, nämlich, dass dann es plötzlich dunkel wird und der Vater sich abwendet. Und Jesus in die Dunkelheit hineinschreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott von Gott verlassen. Was für eine Verlassenheit Jesus da zum Ausdruck bringt. Und wir können Jesus heute die Antwort geben auf diese Warum-Frage. Wir können ihm sagen, Herr, es war wegen mir, dass der Vater im Himmel von dir weggeblickt hat. Es war wegen meiner Schuld, wegen meiner Sünde, dass du in diese unvorstellbar, unbeschreibliche, bodenlose Verlassenheit hineingeraten bist. Wegen mir. Und dann die andere Hälfte dieses geheimnisvollen Verses, was das Werk Jesu am Kreuz für uns bewirkt hat. Nämlich, indem Gott das menschlich Unmögliche tat, seinen Sohn sandte, zerstörte er die Herrschaft, die Macht der Sünde, zerstörte er die Herrschaft der Sünde. Nach Römer 8, Vers 3 erklärt Paulus, er sandte seinen Sohn, er zerstörte die Herrschaft der Sünde. Nach Jesaja 61 nahm er die Sünden besudelten Kleider, die wir getragen haben. Das Kleid, das wir von unserer Geburt an getragen haben, wo all die Sünden dran klebten, die wir seit der Kindheit getan haben, bis zu dem Punkt, an dem wir uns bekehrt haben, zu Jesus kamen. Und dann hat er uns dieses sündenbesudelte Kleid abgenommen und hat uns seine Kleider des Heils gegeben. Die Bibel nennt es den Mantel der Gerechtigkeit. Hier haben wir die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugerechnet wurde. Den Mantel der Gerechtigkeit. So, wenn wir die Tatsachen in Korinther 5, 21 erkennen oder daran erinnert werden und das verstehen, dann verstehen wir genug. Wenn uns das dann auch noch unter die Haut geht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wir das ergreifen und in unserem Leben erfahren und plötzlich unsere Schuld weggewaschen ist und wir diese Befreiung in Jesus erfahren, ja, dann haben wir Rettung, dann haben wir Erlösung und Heil in unserem Leben. Das ist ja das, was diesem ernsten Tag auch immer noch das Feierliche gibt. Wir freuen uns, wir sind dankbar, wir feiern Jesus. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Bei uns in der Gemeinde singen wir oftmals bei der Abendmahlsfeier, singen wir ein Lied von Andrea Kölsch, das ich sehr gerne singe, Titel Schönster Jesus. Und in diesem Lied, das besteht aus Gegenüberstellungen, teilweise der Bibel entnommen, teilweise einfach im Lied dazu komponiert. Ich lese euch mal die wenigen Zeilen vor, die immer das eine und das andere gegenüberstellen. Deine Wunden heilen mich. Deine Fesseln befreien mich. Der Zorn des Vaters lag auf dir, die Gnade Gottes über mir. Schönster König, mit Dornen gekrönt, so gerecht und rein trugst du meine Schuld. Der heilige Gott, er starb auch für mich, er starb meinen Tod, schönster Jesus. Ich finde das Lied, das illustriert so toll den Vers, den Ulla eben auch aus Jesaja 53 vorgelesen hat. Jesaja 53, Vers 5. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Lied und auch die Verse aus Jesaja und viele andere Verse, man muss eigentlich sagen, kreuz und quer durch das Wort Gottes, die zeigen das hin, die zeigen diesen Jesus. Das, was er für uns getan hat, was wir empfangen haben. Ich sag so, was wir empfangen haben, sofern wir es angenommen haben. In der ganzen Bibel geht es um diese Offenbarung, dass Gott Mensch wird, dass der Messias kommen wird, dass er zum stellvertretenden Opfer wird, dass er von Menschen durchbohrt wird und dann, dass es für uns ist, um unser Vergehen willen. Ich bin auf Facebook in einer Gruppe, die viele Zitate von den alten Puritanern veröffentlichen. Puritaner, das waren, heute würde man sie bezeichnen als Strenggläubige. Man könnte auch sagen, Ernsthaftgläubige, hört sich vielleicht ein bisschen besser an, Konservativgläubige, wie auch immer, 16. 17. Jahrhundert. Die wandten sich gegen Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit unter den Christen. Und wenn ich die Einstellung der Puritaner durch das, was sie gesagt haben, diese Zitate oder das eine oder andere Buch, was ich gelesen habe, wenn ich die Einstellung der Puritaner zur Sünde vergleiche mit der Einstellung, die viele Christen heute zur Sünde haben, dann muss ich feststellen, dass wir sehr tolerant geworden sind gegenüber den Dingen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Wir versuchen, die zu rechtfertigen, wir versuchen, die zu erklären. Die sind nicht mehr so schlimm. Die werden auch nicht mehr verboten. Ist alles legal heute. Nicht von der Bibel, aber von dem, was Menschen so bestimmt haben. Wir haben gelernt, mit der Sünde zu leben. Haben gelernt, sie zu tolerieren. In einer Radiosendung wurde von einer sechsköpfigen Familie berichtet. Die lebten in einer Stadt, wurden als ganz normale Leute angesehen in ihrer Nachbarschaft. Aber irgendwann fingen die Nachbarn an, sich über den Geruch zu wundern, der aus der Wohnung kam. Das hält mal eine Weile aus, aber irgendwann wurde der Geruch zum Gestank und die Leute konnten es nicht mehr aushalten, haben die Behörden informiert. Und die Behörden schickten das Ordnungsamt oder Gesundheitsamt oder was auch immer. Die Leute, so wurde das im Radio gesagt, die Leute vom Gesundheitsamt fanden mehrere tausend Kilogramm Müll in der Wohnung. Und das war nicht etwa Müll, den die Leute in der Nachbarschaft eingesammelt hatten und dann bei sich im Haus deponiert hatten. Das war ihr Müll gewesen, den sie gesammelt hatten. Nur von diesen sechs Leuten. Man hat ihn nie weggebracht. Man hat den nie entsorgt. Man hat ihn versteckt, weggeschlossen, akzeptiert. Der Mann in der Familie soll gesagt haben, wir haben ein paar Mal versucht, den Müll loszuwerden, aber wir haben es nicht geschafft. Die Familie, so heißt es, die zog sich nachts in ein Zimmer zurück zum Schlafen. In zwei Betten haben diese sechs Leute geschlafen. Ja, wie ging die Geschichte aus? Die Geschichte ging so aus, dass die Behörden einschritten, dass das Müllsammeln Konsequenzen hatte. Die Kinder kamen in irgendwelche Familien. Die Frau ließ sich scheiden, schämte sich so sehr, dass sie ihren Namen geändert hat. Und der Mann kam in psychologische Betreuung. Die Familie, die hatte sich mit dem Müll in ihrem Haus arrangiert, gelernt, damit zu leben. Sie hatten versäumt, ihn zu entsorgen, ihn wegzubringen, abzugeben und stattdessen versteckt. Der Müll war aber trotzdem immer noch da. Und wenn Müll immer noch da ist, dann fängt er an zu riechen. Und irgendwann fängt er an zu stinken. Und irgendwann wird es da auch lebendig. So ist es. Und die Leute hatten angefangen, sich damit zu arrangieren. Müll ist was Schreckliches, weil Müll stinkt. Müll macht kaputt. Deswegen muss Müll entsorgt werden. So, und seit ein paar Jahrzehnten haben wir hier in Deutschland zumindest die Mülltrennung. Und diese Mülltrennung, die ist von Bundesland zu Bundesland verschieden und die ist manchmal von Kreis zu Kreis verschieden. Wir wissen das, weil wir unseren Urlaub in der Regel im Allgäu verbringen. Und Leute, verbringt keinen Urlaub im Allgäu. Ist richtig kompliziert, die Mülltrennung da. Wir haben bei uns verschiedenfarbige Tonnen, in die wir unseren Müll trennen und der wird dann abgeholt. Wie sagt der Familienvater, wir haben das ein paar Mal versucht, den Müll loszuwerden, aber wir haben es nicht geschafft. Ihr Lieben, beim Müll in unseren Herzen ist das viel einfacher. Nicht, weil es einfach wäre, aber den schweren Teil, den hat jemand anders für uns am Kreuz übernommen. Wir brauchen nur noch abzugeben. Keine Mülltrennung. Alles, was sich angesammelt hat, die kleinen Dinge und die großen Dinge, die hartnäckigen Dinge und die einmaligen Dinge, die dürfen wir alle zum Kreuz bringen, ablegen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, will ich den Müll in meinem Leben überhaupt loswerden? Und das ist nicht nur eine Frage, die sich Nichtchristen stellen, die auch, möchte ich überhaupt meine Sünde loswerden oder ist die mir so lieb, lieber als Jesus? Möchte ich überhaupt einen Neuanfang? Und wer zu dem Ergebnis kommt, ja, ich möchte. Ja, ich möchte den Ballast meines Lebens, die Sünde meines Lebens, was mich bedrückt, was mich niederdrückt, möchte ich abgeben. Bring's zum Kreuz, bring's zu Jesus. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, um deinen Müll zu empfangen. Bring's ihm. Wenn hier heute Morgen irgendjemand sitzt, der sich sagt, ja, so habe ich das noch nie gemacht. Geh auf einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche von der Gemeinde zu, sprich mit ihnen, hol dir weiter Hilfe, wenn du Fragen hast. Aber die Frage stellt sich auch uns Christen, möchte ich überhaupt meine Bitterkeit loswerden? Möchte ich überhaupt mich mit meinem Nächsten versöhnen, ob er Christ ist oder ob er nicht Christ ist? Möchte ich vergeben? Möchte ich überhaupt ein geheiligtes Mundwerk haben, wo die Zunge nicht bei jedem Gespräch gleich einen Wald in Brand setzt? Möchte ich überhaupt loskommen von meinen geheimen oder auch nicht so geheimen Bindungen und Süchten, die mein geistliches Leben lahm sein lassen? Möchte ich das überhaupt? Und die Frage, die müssen wir uns stellen. Die müssen wir uns ehrlich beantworten. Will ich den Müll in meinem Leben loswerden oder habe ich mich damit arrangiert? Karfreitag, ein stiller Feiertag, wird ja dieser Tage wieder sehr diskutiert. Ne? In ein paar Jahren wird bestimmt als stiller Feiertag abgeschafft. Gut, dass wir ihn noch haben. Eigentlich ein Tag, wo bei uns Christen übermäßig auch die Trauer zum Vorschein kommt. Die Trauer über das in uns, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Aber der Karfreitag ist auch ein Tag, der uns dankbar machen darf. Und das haben wir ja eben auch gesungen. Ne? Ein Tag, der uns dankbar machen darf und soll. Denn manchen Menschen stinkt's. Und sie dürfen ihre Sünde bei Jesus loswerden. Und Jesus sortiert nicht aus, ja, das behalt man erst noch, das kommt woanders hin. Er sagt, komm, bringt es zu mir und empfangt das Kleid der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt uns, dass wir allen Müll abgeben können, ohne Trennung, ohne Vorleistung, irgendetwas, was wir noch dazu tun müssten, einfach zu Jesus bringen. Vielleicht auch erneut zu Jesus bringen. Wie oft knabbern wir manchmal an unserem eigenen Versagen, anstatt es erneut zu Jesus zu bringen. Am Kreuz hat Jesus mit deinem und meinem Müll aufgeräumt. Er hat unsere Herzen rein gemacht, wenn wir das wollen. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aller Ungerechtigkeit. Und zwei Verse vorher sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, das am Kreuz auf Golgatha geflossen ist, reinigt uns von aller Sünde. Da steckt alles drin, was nötig ist. Ohne Eigenkapital, ohne Vorleistung. Im Blut Jesu liegt die Kraft zu vergeben und neu zu machen. Kein Tropfen seines Blutes war machtlos. Kein Tropfen war nutzlos. Kein Tropfen war verschwendet, vergebens oder schwach. Das Blut Jesu Christi reinigt dich und mich von aller Sünde. Und so wurde, kann man sagen, das Schrecklichste zum Schönsten irgendwo kann werden. Das Traurigste, unsere Verlorenheit zum Erfreulichsten, unsere Erlösung. Der Tod Jesu öffnet uns die Tür zum Leben. Gott machte Jesus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ich möchte zum Schluss nochmal beten. Treuer Herr, dafür möchten wir dir danken, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Vater, wir danken dir, dass du den Sohn gesandt hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du aus Liebe ans Kreuz gegangen bist. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du an unseren Herzen gearbeitet hast und hast uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und dass du immer noch dabei bist, das in Menschenherzen zu tun. Und Allmächtiger, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen nicht in Ruhe lässt, dass wir nicht die Sünde tolerieren, akzeptieren oder lernen, damit zu leben. Wirke du, wirke immer weiter und immer tiefer in uns. Herr, du hast gesagt, dass du uns gerecht gemacht hast und gerecht gesprochen hast. Und so wie wir vor dir sind, so möchten wir auch hier auf der Erde leben. Das können wir nur mit deiner Kraft. Danke für die Vergebung, die da ist, Tag für Tag. Und danke für die Kraft, die du uns gibst, dir zu folgen, Tag für Tag. Amen. Amen.